Das sind die Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte von der Sonntagszeitung. Ja, wir sitzen mit Abstand ein bisschen auseinander. Wir sind mit einem Virus konfrontiert, wo uns die Themen Krankheit und Tod wieder in den Alltag gebracht haben. Man sagt ja gerne, dass wir den Tod verdrängt haben in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Und darum möchte ich heute Folgendes diskutieren. Die moderne Medizin hat ja fast unendliche Möglichkeiten geschaffen, das Leben zu verlängern. Das hat uns einen enormen Fortschritt gebracht, aber es stellt uns auch vor schwierige Fragen. Die Frage nämlich, wo setzen wir welche medizinischen Mittel ein? Wie viele Operationen machen wir nur als Beispiel, zum Beispiel im sehr hohen Alter nach mit den Leuten? Wann wäre es eigentlich gescheiter, auf so etwas zu verzichten? Alle diese Fragen sind natürlich jetzt auch aktuell geworden wegen der Corona-Krise, wo es auch wieder darum geht, wo setzen wir welche Mittel ein? Interessant, dass jetzt ein Haufen Leute eine sogenannte Patientenverfügung verfasst haben, wo sie drin festhalten können, dass sie im Fall von einer schweren Erkrankung nicht unbedingt bis zum Letzten wollen behandelt werden, das heißt zum Beispiel nicht wollen beatmet werden. Ja, wo ist der Einsatz von welchen medizinischen Mitteln sinnvoll? Das diskutieren wir mit folgenden Gästen. Bei uns ist Doris Fiala, Nationalrätin FDP Kanton Zürich. Sie hat bei ihrem Mann und bei ihrem Vater das Dilemma erlebt zwischen dem medizinisch Machbaren und dem Sterben in Würde. Der Professor Reto Stocker, er ist Intensivmediziner, er leitet das Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Hirslanden Klinik und sie befassen sich intensiv mit diesen Fragen. Sie waren auch schon mehrmals in solchen Gremien, wo man diese Fragen diskutiert hat. Ich freue mich auf den Stefan Felder, er ist Ökonom, er schaut das Thema aus ökonomischer Sicht an, Gesundheitsökonom an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel. Und der Markus Somm, er ist Historiker und Publizist. Sie haben gerade am letzten Sonntag in der Sonntagszeitung geschrieben, dass der Tod früher eine Selbstverständlichkeit war, die zum Leben gehört hat. Man war realistisch. Und heute haben wir eigentlich grosse Angst. Ja, danke vielmals, dass Sie da sind. Ich würde gerne ein Weile lang bei der Doris Fiala bleiben, weil Sie das am eigenen Beispiel erfahren haben, Frau Fiala. Ich weiss, Sie könnten den Abend lang erzählen über Ihren Mann, auch über Ihren Vater. Aber Ihr Mann ist Ende vom letzten Jahr gestorben an Krebs. Und es ist ein Moment gekommen, wo es ihm sehr schlecht gegangen ist, wo Sie verlangt haben, dass die Behandlung nicht mehr weitergeführt wird. Das war aber ziemlich schwierig. Das haben eigentlich die Ärzte nicht wollen.
Also, ich habe es eigentlich nicht verlangt, sondern ich habe versucht, das, was mein Mann bei vollem Geist und bei vollem Bewusstsein in seiner Patientenverfügung verfasst hat, durchzusetzen. Und das ist in der Tat gar nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellen würde. Es geht ja darum, dass viele Menschen möchten, möglichst schmerzfrei dürfen in den Tod gehen. Dann geht es darum, dass man der Thematik der Würde ganz sicher auch Gewicht beimisst. Und am Schluss des Tages, und da bin ich immer ein bisschen überrascht, wenn man jetzt bei Corona redet, wenn man sagt, beispielsweise ein Mensch möchte nicht beatmet werden, am Schluss des Lebens, wer möchte schon versticken? Von dem her ist das gerade ein gutes Beispiel, wie zwiespältig das ist. Hier und da Medikamente werden eingesetzt, die lebensverlängernd sind, die aber wirklich Schmerz sollen bekämpfen. Und von dem her habe ich auch lernen, dass alles nicht ganz so einfach ist. Und eine Patientenverfügung in Ehren, aber wenn es dann halt wirklich zu den letzten Tagen kommt, ist es vielleicht schwieriger, als man das so in der Theorie sich hätte vorstellen können.
Ja, das ist sicher eine ganz komplexe Situation. Aber was mich wundern würde, Sie haben ja mit Ihrem Mann zusammen müssen eine Abwägung vornehmen, eben auch schon früher. Man hat es eigentlich schriftlich verfasst. Und die Überlegung würde mich wundern, die dort dahinter gesteckt ist, weil Sie haben ja mit Ihrem Vater erlebt, dass der Vater nachher eigentlich unter unwürdigen Situation nach, ich glaube, Sie haben es so gesagt, hat müssen dahin vegetieren. Und das will man ja nicht.
Genau. Also es war das Schicksal eigentlich, dass sowohl mein Vater ein Hirnpatient war, nach ganz einer schweren Hirnblutung, wo man aus meiner Sicht und retrospektiv und vielleicht heute auch die Ärzte würden sagen, Übung Abbruch doch noch operiert hat und ihn tatsächlich auf einem jämmerlichsten Niveau stabilisiert und überleben lassen hat. Er ist dann jahrelang als Schwerstbehinderter, sowohl geistig eingeschränkte wie auch im Rollstuhl sitzende Patient in einem Pflegeheim gewesen. Bei meinem Mann war das eine andere Situation. Er hatte ein sogenanntes Glioblastom. Das ist ein nicht heilbarer und sehr aggressiver Hirntumor. Aber am Schluss waren es beides Hirnpatienten, einfach verschoben um sehr, sehr viele Jahre. Und man muss ganz klar sagen, auch wenn man im Vorfeld deutlich und klar seinen Willen festlegt, so kann es passieren, dass erstens man selber noch mal umdenkt, Familie vielleicht noch mal umdenkt.
Also ist ja klar, es ist äußerst emotional.
Es ist sehr, sehr emotional und ich glaube, vieles lernt man auch erst, wenn man unterwegs ist mit so einem Patienten. Also beispielsweise, wie kann man Schmerz bekämpfen? Man sagt zwar, im Hirn habe es nicht so viele Schmerznerven, aber wenn ein Hämatom entsteht, kann das einen unglaublichen Druck auslösen. Das bedeutet dann, dass man ein Medikament einsetzt, beispielsweise Cortison, wo man kann sagen, ja, aber hallo, das ist dann auch wieder lebensverlängernd. Also es ist einfach alles nicht so schwarz-weiß. Und ich finde darum, das Allerwichtigste ist, dass man die Fragen nicht verdrängt, dass man in der Familie möglichst gut das bespricht und dass man sagt in der Theorie, was ist für den Patienten und für den Betroffenen wirklich in Würde können sterben. Und die Begrifflichkeit von der Würde kann sich dann aber auch im Laufe der Zeit noch verändern. Es gibt sehr viele Patienten, die im Rollstuhl sind, die vielleicht in der Theorie gesagt hätten, nein, also ein Rollstuhl da sein ist für mich nicht mehr würdig. Und wenn er dann im Rollstuhl ist, ist das plötzlich anders. Und ich finde, das muss man in der Familie besprechen. Man muss sich bewusst sein, dass es ein laufender Prozess ist und dass Medizin sehr, sehr viel kann, zum Glück. Aber hier und da vielleicht auch fast ein bisschen zu viel. Und dann würden Sie noch ins Spiel kommen, als Ökonom.
Sie fangen schon an moderieren, Achtung.
Das als letzter Satz, dass wir Politiker mitverantwortlich sind, dass wir sogenannte Fallpauschalen haben. Und das ist dann vielleicht ein Thema, das Sie nachher noch werden ins Spiel bringen.
Wenn wir die ökonomische Seite anschauen, sehr gerne. Etwas, ich will noch halt noch mal eine dritte Frage stellen, bevor ich nachher zum Arzt gehe. Und zwar der Punkt, dass Sie erlebt haben, dass man eigentlich dann den Willen von Ihrem Mann und von Ihnen nicht wirklich ernst genommen hat, sage ich jetzt mal in dem Sinn, weil die Ärzte, die hätten gerne gemacht, was medizinisch möglich ist. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Ja, also man könnte sagen, dass von der Neurologie mir zwar super begleitet worden sind, aber dass es natürlich schon Möglichkeiten gibt, das Leben noch zu verlängern. Und die Diskussionen sind extrem schwierig. Also beispielsweise hat mein Mann Medikamente induziert, das heisst als Folge von einer Überdosis von Chemo ganz ein hohes Fieber bekommen. Und man hat dann noch Antibiotika gegeben und die vielleicht ein bisschen kecke Frage von einer Laie wie mir, wenn man dann sagt, ja, aber Antibiotika, entspricht das jetzt tatsächlich noch der Patientenverfügung von meinem Mann? Erstens. Und zweitens, wenn es Medikamenten induziert ist und nicht ein bakteriellen Infekt, bringt es das Antibiotika überhaupt noch? Und das sind, wenn man sowieso schon unter Druck und im Schmerz ist, unglaublich schwierige Fragen.
Und Sie haben sich sehr mit dem befasst. Na, es gibt ja sicher sehr viel mehr sagen, Leute, ja, die da viel naiver in so eine Situation hineingehen. Herr Professor Stocker, ist das eher ein Einzelbeispiel oder sagen Sie, nein, das ist genau das, was wir eigentlich täglich antreffen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass es ein Einzelbeispiel ist. Ich muss allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, so ein Einzelbeispiel ist es nicht. Grundsätzlich ist es so, dass akzeptiert ist, eine Patientenverfügung ist verbindlich. Also wir sind schon vom Gesetzgeber her eigentlich verpflichtet, einer Patientenverfügung zu folgen. Die Schwierigkeit der Patientenverfügung ist das, dass sie den Moment schlecht beschreiben kann, der vorliegt. Das gibt Interpretationsspielraum. Und besonders schwierig.
Ich darf es konkret machen. Ich habe mir die Patientenverfügung angeschaut. Ja. Die hat zwischen 35 und 40 Seiten. Und dann müssen Sie ausfüllen. in welcher Situation dass sie wie beatmet werden wollen, in welcher Situation dass sie wie allenfalls künstlich ernährt werden wollen. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gemeint, da sagt man einfach mit zwei oder drei Fragen, geht nicht zu weit mit mir. Aber das ist ja wirklich enorm komplex.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll ist. Weil primär geht es eigentlich darum, herauszufinden, was sind die Vorstellungen des Patienten, wenn er jetzt aus dieser Krankheit rauskommt, in was für einem Zustand möchte er sein, dass er das akzeptieren kann. Wir haben das so in diesen Richtlinien so formuliert, mit seinen Präferenzen und Haltungen übereinstimmt. Hingehen und sagen, man muss definieren, was wie genau gemacht wird. Das wird erstens absolut unübersichtlich. Und je präziser dass man es macht, desto weniger trifft es auf die aktuelle Situation zu. Das heisst, eine Patientenverfügung, die relativ kurz ist, wo eben die Haltung und Präferenz des Patienten zum Ausdruck bringt, ist für den Arzt nachher deutlich hilfreicher als eine detaillierte Anweisung. Ein gutes Beispiel ist, dass man immer wieder liest, ich will nicht an Schläuchen hängen. Die Schläuche sind in der Regel vorübergehender Natur, also Beatmungsgeräte und ein Haufen andere Schläuche, die die Patienten haben. Man geht davon aus, dass die irgendwann entfernt werden können, wenn das gut wird. Also, wenn man jetzt das strikte durchsetzen würde und ich will nicht an Schläuchen hängen, dann kann man a priori, auch wenn das nicht einmal fix festgehalten ist, könnte man gar keine Intensivmedizin betreiben, weil die halt eben mit Schläuchen verbunden ist. Ja. Das zweite Problem ist, das war bei Ihnen ausgesprochen nicht der Fall gewesen, aber das ist etwas, was relativ häufig ist, ist, dass Patientenverfügung zum Teil im stillen Kämmerli gemacht wird und vor allem, dass mit den eigenen Angehörigen nicht geredet wird. Wenn man mit den eigenen, mit den nächsten Leuten das bespricht, dann kann man eigentlich genau das zum Ausdruck bringen, was man in der Patientenverfügung nicht festhalten kann. Und hat nachher die Angehörigen, die Vertrauenspersonen sind, die Person kennen, die wissen, wie sie sich im Leben selber orientiert hat, die hat man nachher quasi als Ratgeber zum herauszufinden, was wäre der vermutliche Wille vom Patienten. Das sind ja Urteilsunfähige, sonst können sie selber sagen, was sie nicht wollen. So, aber das muss jemand vertretungsweise machen. Und eine von den eindrücklichen Erfahrungen ist, je mehr interfamiliäre Konflikte es gibt, desto schwieriger werden die Gespräche mit den Angehörigen. Mhm. Weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, sie müssen in diesem Kontext jetzt etwas Gutes machen. Und etwas Gutes machen ist natürlich nicht, wenn man sagt, ja, jetzt lassen sie ihn doch endlich mal in Ruhe und in Frieden. Also zumindest dann eben von dieser Sichtweise her.
Jetzt das Beispiel, das Frau Fiala geschildert hat, impliziert ja ein bisschen, dass der Arzt natürlich auch immer ein Dilemma ist. Der Arzt will schon von seiner Ausbildung her gerne so weit gehen wie möglich und will das machen, was man kann für den Patienten. Und steht aber andererseits im System vom Spital und von seinen Anreizen her ist er ja auch nicht frei. Er will eigentlich gerne zusammen mit dem Spital auch Geld verdienen. Der Konflikt, der ist real und das hört man ja viel, dass der Arzt eigentlich nur anschaut, was könnte man operieren könnte. Und die andere Dimension, ob das nachher für den Patienten und seine Angehörigen Sinn macht, ausblendet. Ist das ein berechtigter Vorwurf, der heute noch zutrifft, nach all den Diskussionen, die man in den letzten Jahren
hatte? Nein, würde ich eigentlich nicht. Das Hauptproblem ist das, dass Medizin keine exakte Wissenschaft ist. Wir basieren auf Wahrscheinlichkeiten und nicht auf Wahrheiten. Und dann kommt es ein bisschen aufs Temperament auch vom Arzt darauf an, inwieweit kann er mit der Unsicherheit leben, inwieweit kann er trotzdem Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung fällen, auch wenn er nicht hundertprozentig sicher ist, dass das, was er vermutet, effektiv eintritt. Je unsicherer jemand in diesem Zusammenhang ist, desto mehr wird er die Möglichkeiten der Medizin ausreizen, weil er dann sagt, ja, aber es gibt ja immer noch eine winzige Chance, dass das dann gut kommen könnte. Und jetzt können wir doch das nicht einfach sein lassen. Ich denke, das hat mit Erfahrung schlussendlich zu tun, eben, es hat mit dem Temperament zu tun. Und selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe auch Kollegen, die mehr am technischen Imperativ folgen. Ich sehe das auch in Diskussionen ab und zu mit meinen Kollegen. Oder? Dann wird da beschrieben, was man jetzt alles gesehen hat, was man alles machen kann, wo man alles dran ist. Und dann muss man ab und zu mal fragen, könnt ihr mir mal formulieren, was denn das Ziel am Schluss von dieser Behandlung ist? Und ich glaube, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und eben zum Beispiel sagt, man will herausfinden, wie sind die Haltungen und Präferenzen von einem Patienten, was könnte er sich möglicherweise vorstellen, was für ihn nachher ein sogenanntes lebenswertes Leben ist, dann sieht das plötzlich anders aus. Und dann kann man vielleicht von gewissen Sachen auch Abstand nehmen, obwohl sie grundsätzlich noch möglich wären. Mhm. Der finanzielle Druck, ich glaube, gerade in diesem Feld drin, ist nicht so gross. Man muss ja sagen, dass die langwierigen, komplexen Therapien bei Patienten, die eigentlich grundsätzlich am Lebensende sind, das ist kein lukratives Geschäft. Also mit dem kann man nicht Geld verdienen, sondern es ist eigentlich eher etwas, wo man schlussendlich wahrscheinlich damit Geld verliert, insbesondere heute im Zeitalter der Pauschalen. Also das ist, denke ich, ein weniger grosser Anreiz. Wenn es um operativen Eingriff geht, dort gibt es sicher das eine oder das andere, wo möglicherweise finanzielle Aspekte eine Rolle spielen.
Herr Felder, wie beurteilen Sie das? Sie haben ein Buch geschrieben über das Lebensende, über den Einsatz der medizinischen Möglichkeiten am Lebensende. Wie beurteilen Sie das, was wir bis jetzt diskutiert haben?
Also, was Herr Stocker jetzt gerade gesagt hat, dass er findet, der finanzielle Aspekt spielt da keine grosse Rolle, da würde ich deutlich widersprechen wollen. Also, in den USA sind die Kosten im letzten Lebensjahr von einem Menschen $80.000. In Deutschland liegt man bei 50.000. In der Schweiz ist es etwas schwierig, weil die Prämie nur etwa ein Drittel zahlt von den Kosten. Aber wir sind sicher auch bei 60.000, 70.000. Und ein Mensch, der nicht im letzten Lebensjahr ist, im Durchschnitt kostet er viel weniger. Da sind wir deutlich unter 10.000 Franken. Im Durchschnitt bei 3.000 Franken. Wenn bei einem 35-Jährigen sind wir ein langes Leben vor sich haben. Also es geht schon um sehr viel Geld. Im letzten Jahr von einem Menschen. Es ist richtig, wie Sie gesagt haben, wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt da ist. Aber wir sehen in den Daten, dass es hohe Kosten sind. Und wir sehen auch, was Frau Fiala gesagt hat. Die Tatsache, dass jemand so eine Patientenverfügung hat, heisst nicht unbedingt, dass er in Anführungszeichen günstiger stirbt. Also man sieht das bisher in den Daten noch nicht, sondern es ist tatsächlich so, es kann ein Angehöriger dazukommen, wo sagt, der Vater muss jetzt unbedingt noch leben. Es kann sein, dass er selber plötzlich andere Gedanken bekommt, es sollte doch noch etwas gemacht werden. Aber es kann auch sein, dass Ärzte das zwingend respektieren. Das haben Sie auch angesprochen. Nicht? Also der Respekt gegenüber dem Patienten, die Würde wahren und so weiter, das ist auch nicht jedem Fall gegeben. Wenn man einfach aus Gewohnheit gewisse Sachen noch macht und so weiter. Also, das ist auch interessant. Das ist in der Tat so. Aber andererseits denke ich schon, es gibt einen gewissen Wechsel bei den Ärzten und bei den Patienten, dass man sich mehr mit dem befasst, dass Patientenverfügungen da sind und dass man sie auch respektieren von beiden Seiten.
Darf ich ganz schnell noch ganz eine kurze Replik? Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht über Kosten geredet, sondern über die Incentives. Oder das, was Sie sagen, dass die Behandlungskosten im letzten Jahr am höchsten sind, das glaube ich, das ist absolut unbestritten. Ist nicht nur, weil man jetzt einfach das macht, sondern weil die Leute dann in der Regel, wenn sie eine Krankheit haben, wo sie daran versterben, schlussendlich eben, dann haben sie vorher eine Behandlung und die Behandlung ist in der Regel teuer.
Ja.
Also Kosten, das ist eins. Die Frage, die Sie mir gestellt haben, ein bisschen, ist mehr über die Anreize. Und da sage ich, dass in dieser Fragestellung, die wir jetzt hier diskutieren, glaube ich nicht, dass die finanziellen Anreize im Vordergrund stehen. Dass aber die Haltung, oder wenn man eben das ausreizt, die ganzen medizinischen Möglichkeiten, dass das zu immensen Kosten führt, das bin ich absolut einverstanden mit Ihnen.
Ja, aber trotzdem nicht. Zum Beispiel, ob jemand privat versichert ist oder halb privat versichert. Ich habe das bei meinen Schwiegereltern erlebt. Sind beide privat versichert. Man hat noch sehr viel gemacht im letzten Lebensjahr. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun gehabt, dass die relativ günstige Situation da war, dass man mit zusätzlichen medizinischen Massnahmen einfach zusätzliches Geld auch noch lösen konnte. Das ist in dem Sinn, in dieser Situation kann das ein Risiko sein. Jetzt kann man sagen, das ist privatrechtlicher Bereich, also insofern ist es unproblematisch. Mhm. Aber für die gesetzliche Krankenversicherung kann es ein Problem sein, weil die Grundversicherung gilt für alle, nicht? Und wenn also Leute da sind, die deutlich zusatzversichert sind, zahlt sozusagen die obligatorische Krankenpflegeversicherung auch mit. Und das ist für die Gesellschaft ein Problem, insofern, dass möglicherweise da zu viele Kosten entstehen für die versicherte Gemeinschaft.
Gut, ich würde gerne Markus Somm, der nicht Mediziner ist, sondern Historiker, fragen. Aber Sie haben, wie ich erwähnt habe, gerade kürzlich eben über das geschrieben, dass der Tod möglichst versucht, verdrängt zu werden oder rausgezögert zu werden. Wenn ich jetzt sehe, dass die häufigen, immer mehr Leute Patientenverfügung unterschreiben, Doris Fiala, die Organisation gegründet hat zur Durchsetzung von einer Patientenverfügung, dann habe ich das Gefühl, die Leute wollen sich mit dem auseinandersetzen und machen sich Gedanken darüber.
Ja, wahrscheinlich haben eben viele Leute jetzt auch negative Erfahrungen gemacht, oder? Dass sie eben erlebt haben, dass Verwandte vielleicht oder Angehörige zu lang noch haben müssen, ja, leiden und lang gelebt haben auf eine Art, die man eigentlich nicht will, das ist klar. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass wir sind alle immer noch mit dem Tod konfrontiert und wir sind alle nicht naiv. Wir wissen alle ganz genau, dass es den Tod gibt. Und wir verhalten uns ja so. Wir haben ja auch alle Angst. Ich meine, wir fahren vorsichtig Auto. Wir schauen, dass wir nicht einfach in die Straße reinrennen. Also, der Tod ist vollkommen da. Aber was sicher nicht der Fall ist, ist ja, dass er gesellschaftlich, wie soll ich sagen, über das viel geredet wird. Das ist der Unterschied. Also, wir wissen ganz genau, dass es ihn gibt, aber wir reden nicht mehr so gerne darüber. Wir reden viel lieber über Sex, was man vor 500 Jahren wahrscheinlich weniger gerne gemacht hat. Oder? Könnte sein, oder? Hat sich verändert. Aber der Tod ist etwas, das enormes Gewicht gehabt früher. Und da kann man jetzt auch sagen, gut, da gibt es auch Anreize. Kille hat zum Beispiel einen grossen Anreiz gehabt, dass sie ständig den Tod als Thema bringen. Oder? Der Klerus hat von dem gelebt, muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Der katholische Klerus hat nichts anderes gemacht, als im Prinzip den Tod vermarktet. Oder? Und gesagt, du hast ja Angst, jetzt könntest du ja zum Beispiel uns noch ein Kloster stiften, dann geht es dann besser im Wegführen. Also es tut sich halt immer ein bisschen ändern. Aber was ich grundsätzlich ein Problem finde, dass wir eben nicht mehr so gerne über den Tod reden, ist schon, dass wir alle ein bisschen infantil werden. Weil letztlich finde ich schon...
Infantil?
Ja, auf eine Art ist das schon ein bisschen infantil. Wenn man eben über so ein wichtiges Thema, wo uns ja alle beschäftigt, nicht mehr die richtige Sprache haben, um darüber zu reden. Oder das ist natürlich, eben, glaube ich, der grosse Vorteil von Religion. Religion ist etwas, das sich mit den ganz, ganz grossen Fragen sehr aktiv in einem sozialen Rahmen beschäftigt hat. Oder? Wir sind jeden Sonntag sind wir in die Kirche und haben gehört, es gibt den Tod, du musst dich so verhalten und so weiter. Wir haben über das geredet. Heute gibt es das nicht mehr. Wir sind eine sehr unreligiöse, anreligiöse Gesellschaft, die über das nicht mehr muss reden, nicht mehr kann reden und so weiter. Und das, glaube ich, ist ein bisschen infantil. Und deshalb merken wir dann, dass wir dann sehr überfordert sind in solchen Situationen. Ich finde, bei beiden von ihnen habe ich sehr interessant gefunden, dass auch hier eine sehr starke Frage ist von Eigenverantwortung. Oder? Ob man in der Familie das bespricht, ist Eigenverantwortung. Mhm. Und sobald man die Eigenverantwortung wart und nimmt, kommt es besser raus. Weil wir eben mehr untereinander erwachsen, Eigenverantwortung darüber reden. Bei den Ärzten genau das Gleiche. Oder? Ein Arzt, der nicht weiss, der Tod gibt es, oder nicht gern darüber redet, oder nicht gern Verantwortung übernimmt, ist auch ein Punkt von Eigenverantwortung. Nein, ich weiss, der stirbt mir jetzt weg, aber ich bin verantwortlich für das. Mhm. Das haben wir nicht mehr gern, oder? Wir nehmen ja nie mehr gern Verantwortung. Man sieht es ja auch im Geschäft. Wir haben plötzlich die sogenannte flache Hierarchie, heisst ja nur, niemand ist schuld, oder? Am Schluss ist dann niemand schuld. Also, das ist natürlich auch etwas. Autoritäre Hierarchien haben immer dazu geführt, dass jemand hat Verantwortung übernehmen musste. Und heute ist es schaurig beliebt, dass man nie mehr Verantwortung hat.
Wobei, also, da möchte ich jetzt von unserem Beispiel schon etwas sehr Positives sagen. Also, mein Mann war im USZ und ich finde, dass die Ärzte schon sehr ehrlich heute mit dem Patienten umgehen. Es ist schon nicht so, dass die Ärzte heute das Gleiche tun, alles ist möglich und wir machen jetzt einfach alles. Sondern ich finde, sie übernehmen die Verantwortung schon. Und da möchte ich auch einen Eindruck korrigieren, wo vielleicht ganz am Schluss von dem Leben eingetroffen ist, wo es schwierig war mit der Patientenverfügung. Aber man muss schon sagen, durch die moderne Medizin, also mein Mann hat mit seinem Hirntumor noch ein Jahr absolut top Lebensqualität gehabt. Und das muss man auch mal sagen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, aber wie viel hat das Jahr noch gekostet? Da wären wir dann beim Ökonom. Und das ist eine schwierige Diskussion. Aber ich finde, wenn ich jetzt als USZ denke, da ist man sehr menschlich, sehr umsichtig mit uns umgegangen. Und eigentlich erst ganz am Schluss ist das noch so richtig schwierig geworden. Ich möchte vielleicht einfach sagen, noch 2017 hat es eine Studie gegeben, da haben nur 16% der Schweizerinnen und Schweizer überhaupt eine Patientenverfügung gemacht. Grossmehrheitlich übrigens in der deutschen Schweiz, viel weniger im Welschland und im Tessin. Und
also das ist auch ein kultureller
und
Faktor.
Das, ich denke, ja, und ich glaube aber, heute hat sich das mit Corona zum Teil gewandelt. Und jeder setzt sich fast zwangsläufig ein bisschen mehr mit dieser Thematik glücklicherweise auseinander. Und früher hat man sich, wie Sie vorhin gesagt haben, in der Kirche viel mehr und in der Religion mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Aber jeder, der mit einem Arzt sich möchte über das unterhalten möchte, glaube ich, der hat die Zeit und auch das Know-how und alles, die Menschlichkeit von einem Arzt, wo er sich tatsächlich auch damit auseinandersetzt. Ich glaube, wir, jeder Einzelne von uns, wir haben Mühe, uns mit unserer Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und ich möchte auf das Thema von Palliative Care doch noch zu sprechen kommen. Wir Politiker
vielleicht haben... Vielleicht muss man das ganz kurz erklären. Also das,
ja,
ist quasi
also es ist
eine Betreuung
im Prinzip, wenn
vom Patienten.
Ja, wenn jemand am Schluss, also wenn er eine Diagnose hat von einer nicht heilbaren Krankheit, wo man weiss, sie wird zum Tod führen, geht es darum, wie viel machen wir noch und wie viel machen wir eben nicht mehr. Wie viel Leiden können wir wegnehmen mit Palliative Care und jemanden eigentlich auf die bestmögliche Art bis zum Tod begleiten. Und wenn jetzt beispielsweise ein USZ auf 1000 Betten 16 Betten Palliativ hat, weil das Politik aufoktroyiert hat, dass sie überhaupt eine Palliativstation haben müssen, ist das ein Problem von der Politik und nicht ein Problem vom USZ. Und ich glaube, man müsste viel, viel mehr den Hospizgedanken, den Spitex-Gedanken, all das thematisieren und auch so würdigen, wenn Sie so wollen, mit der Krankenkasse, dass es dann finanzierbar ist und nicht meinen, dass jedes Spital alles machen muss. Ich meine, sind wir doch ehrlich, ein USZ oder eben auch die Hirslandengruppe, sie haben die Kuration im Kopf. Der Chip ist kurativ und der ist halt eben nicht palliativ.
Also kurativ heisst, ja, genau.
Heisst heilen.
Kurieren, heilen mit allen medizinischen Möglichkeiten.
Das wird viel zu wenig diskutiert. Man hat eben von der Politik her vielleicht auch ein bisschen den Wahn, dass fast alles möglich sein muss. Und diese Thematik aufzugreifen auf eine gute Art, ist sehr oft eine Gratwanderung. Weil vielleicht viele Leute würden sagen, ja, dieser Freisinnige geht es jetzt wieder nur ums Geld, wenn sie über das redet, was rendiert und was nicht rendiert. Dabei, am Schluss geht es doch auch um die Würde, vor allem um die Würde des Menschen. Und um diese Thematik drücken wir uns natürlich noch viel mehr als vielleicht um die Kostenthematik, die wir könnte so auf einer ganz kopflastigen Ebene einfach mal mit ihnen thematisieren. Aber dann im Einzelfall ist es dann schon etwas anders.
Es ist eben auch nicht etwas, was Politiker entscheiden müssen. Das ist ja genau das, was ich vorher auch gemeint habe, mit der Eigenverantwortung. Letztlich ist es wirklich so, dass die Familien das übernehmen müssen. Das ist unsere Verantwortung, dass wir für unsere Angehörigen schauen und solche Entscheidungen fällen. Und ich glaube, sobald die Familie auch völlig klar erwartet wird, dass die Familie das macht, dann machen die Familien das auch. Und dann tun sie nämlich palliativ sowieso viel mehr anwenden. Weil ich glaube, die meisten Leute wissen ganz genau, dass es besser ist, wenn man dann irgendwann zum Punkt gekommen ist, wo man weiss, es führt zum Ende. Wollen die meisten Menschen instinktiv, dass man kann eben in Würde sterben. Das wollen wir eigentlich alle. Das ist ein ganz grosser Konsens. Aber ich glaube, das hat etwas mit unserer Zeit zu tun. Das Schlimmste ist eben, dass man solche grossen Fragen immer delegieren will. Politiker delegieren, die Kosten können wir auch an Politiker delegieren. Dabei wäre, oder? Das ist auch deshalb bin ich der Meinung, immer noch mehr Grundversicherung ausbauen, wo wir die Kosten selber immer mehr weniger spüren. Das ist immer der falsche Weg. Am Schluss müssen die Menschen einfach spüren, ihre Handlungen haben Konsequenzen. Überall, in jedem Bereich. Und dann geht es uns, glaube ich, allen wieder ein bisschen besser. Weil das Lustige ist ja schon, dass wir trotz dem unglaublichen Fortschritt, den wir erlebt haben, immer mehr die Verantwortung scheuen. Oder?
Aber Herr Somm, ich meine, die Zeiten von so einem Patron, die haben wir nicht mehr. Unter anderem auch deswegen, weil wir eine gesetzliche Krankenversicherung haben. Das hat man früher nicht gehabt. Und dann war die finanzielle Verantwortung auch bei der Familie. Das ist heute mit der Errungenschaft von einer gesetzlichen Krankenversicherung mit 20, seit 20 Jahren ist das nicht der Fall.
Klar, aber man kann sie ein bisschen verändern.
Ja, man kann sie ein verändern, aber es ist auch einfach eine Bedingung, die man heute hat. Und die kommt da auch ein bisschen zum Zug. Oder? Ja, also, dass man letztlich nicht muss zahlen für die zusätzliche Versorgung am Lebensende und auch für die Palliativmedizin.
Sie haben ja das Beispiel von Ihren Schwiegereltern erwähnt, die privatversichert waren. Und was man ja sieht, ist, dass die Operationen allgemein, also ich sage jetzt die orthopädischen Operationen, zum Beispiel Knie-, Hüftoperationen, Rückenoperationen, die haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Ohne dass, also es gibt Patientenorganisationen, die sagen, das ist ein wesentlicher Teil davon, wäre nicht unbedingt nötig. Es gäbe auch andere Lösungen.
Ja, aber also, da wäre jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, in der Bevölkerung ist eine sehr hohe, wie der Ökonom sagt, Zahlungsbereitschaft da, nicht für neue Hüften und so weiter. Das ist mit dem zunehmenden Einkommen, das wir haben, ist das eigentlich auch zu erwarten. Also dort ist das Problem grundsätzlich nicht. Das Problem fängt dort an, wo die Gesellschaft dafür aufkommt. Eben durch die gesetzliche Krankenversicherung, die alle zur Verfügung haben. Dann wird es problematisch und wir geben ja mittlerweile etwa 12% unseres Einkommens für Gesundheit aus. Und die Techniken der Medizin werden weitergehen. Wir haben einen starken technischen Fortschritt in diesem Bereich. Und der Anteil wird immer grösser. Und das ist zunehmend das Problem für die gesetzliche Krankenversicherung, weil das eben alle zahlen. Also dort ist das Problem nicht grundsätzlich ein Problem, weil tatsächlich Gesundheit immer wichtig wird und die Zahlungsbereitschaft der Leute grundsätzlich da ist.
Ja, und dazu kommt, dass das ganze Gesundheitswesen ein extremer Wertschöpfungsfaktor ist. Ich meine, wir reden immer nur über Kosten. Genau. Die Tatsache ist, dass etwa jeder Fünfte in der Schweiz direkt oder indirekt mit dem Gesundheitswesen verbunden ist. Das heisst, die Leute arbeiten dort, die verdienen Geld, die zahlen die Steuern und so weiter. Ich glaube, das Bild immer nur von den Kosten zu entwerfen, finde ich extrem kurz gegriffen. Natürlich geben wir einen Haufen Geld aus für unser Medizinalsystem. Wir sind auf der anderen Seite, muss man auch sagen, ganz ehrlich, wir sind auch ein reiches Land. Und wenn ich schaue, wie die Entwicklung war, die Kostenentwicklung im Bereich vom Gesundheitswesen und das vergleiche zum Beispiel Kostenentwicklung im Vergleich von Freizeitaktivitäten, Ferien, Reisen und so weiter, dann schneidet das Gesundheitswesen nicht so schlecht ab. Und die Leistungen effektiv sind sichtbar. Ich meine, wir sehen jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, was ein gutes Gesundheitswesen wert ist. Also wenn ich jetzt das ein bisschen vergleiche, was in England passiert oder was in den USA passiert oder was in Frankreich passiert oder was in Italien passiert ist, dann muss ich sagen, wir zahlen zwar extrem viel, aber ich denke schon, dass wir für das auch etwas überkommen.
Das heisst, da sehen wir sehr, sehr deutliche Unterschiede, wo Sie sagen, das hat direkt damit zu tun, dass wir viel besser aufgestellt sind, ein stabiles, substanzielles Gesundheitswesen haben, als in den Ländern, die Sie aufgezählt haben.
Ja, das ist definitiv so. Und zum Beispiel eine der grossartigen Investitionen, die jetzt allerdings auch wieder einen Haufen Diskussionen abwirft, das ist zum Beispiel die Ausbildung unserer Pflegeleute. Wir haben eine hervorragende Pflege, also das gilt im Besonderen, dort kann ich es 1:1 natürlich besonders gut beobachten, das ist im Bereich von der Intensivmedizin. Ich hatte viele ausländische Besucher, als ich noch im USZ war. Und was denen immer als erstes aufgefallen ist, was das für fantastische Pflegeleute sind. Und dort haben wir sehr viel investiert, denke ich. Die kosten heute auch etwas. Sie kosten möglicherweise zu wenig, also wenn man jetzt die Diskussionen gehört im Moment mit den Löhnen. Aber das ist zum Beispiel eine von den Investitionen, die man ins Gesundheitswesen gemacht hat, wo etwas kostet, aber wo effektiv sich 1:1 schlussendlich auch auszahlt. Mhm. Und ich glaube, man muss das schon ein bisschen relativieren und eben, wie gesagt, nicht nur immer den Kostenanteil anschauen, sondern effektiv auch den Wertschöpfungsanteil in unserem Land.
Also das würde ich alles sehr unterstützen. Und das sieht man ja auch jetzt gerade bei der Corona-Krise. Sieht man, ich finde, England haben Sie erwähnt, das ist eklatant. Mhm. Ich glaube, man kann auch Amerika erwähnen. Amerika, die haben wahrscheinlich so viele Todesfälle, wie das Gesundheitswesen einfach nicht so gut ist. Obwohl es eigentlich das Beste ist, teilweise. Oder? Die beste
es ist nur das Teuerste.
Es ist sicher eines vom Teuersten. Aber was ich noch einen guten Punkt finde, ist, dass Sie sagen, Pflege ist gut. Natürlich hat das mit unserem Berufsbildungssystem zu tun. Deshalb ist es gut. Ja. Und nicht unbedingt, weil wir gefunden haben, ja, wir wollen dort viel investieren. Sondern es ist halt grundsätzlich, das sind alles so Sachen, wo die Schweiz Vorteil hat, weil wir ein System geerbt haben von unseren Vorfahren, das sehr, sehr gut ist. Und zu diesem System glaube ich aber schon auch, dass eben unsere gesetzliche Krankenkasse eben auch nicht so schaurig sozialistisch ist. Wie in anderen Ländern. Oder? England ist super sozialistisch, das Gesundheitswesen, und deshalb funktioniert es nicht so gut. Und bei uns, und das würde ich schon stärker noch betonen, die Eigenverantwortung ist trotz allem bei uns immer noch stärker. Und das ist ein Grund, warum dass man doch ein kostengünstiger, oder nicht kostengünstiger, aber vor allem einfach bessere Resultate
hat. Da möchte ich unbedingt etwas beifügen, was Sie sicher werden können bestätigen. Also, es ist einfach so, dass wir das, was der Private nicht mehr selber stemmen kann, die Kosten von seiner Krankenkasse, das, was der Staat tragt, ist immerhin pro Jahr gleich viel wie das Armeebudget. Also wir sind ungefähr bei 4 Milliarden pro Jahr, wo die Krankenkassenprämien vom Staat subventioniert werden. Von dem her stimmt das zwar alles, was Sie sagen, und wir haben vielleicht auch nicht ein sozialistisches System, aber es ist doch so, dass rund 4 Milliarden allein vom Staat muss zugeschossen werden, damit wir überhaupt Krankenkassenprämien zahlen können. Und etwas, was wir noch gar nie gesagt haben, ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist, dass wir auf das noch sprechen können. Wir haben jetzt im Grunde genommen nur über das geredet, was am Schluss des Lebens passiert. Keiner von uns hat erwähnt, was heute Medizin alles kann, wenn ein Kind viel zu früh auf die Welt kommt, sogenannte Frühchen. Was das für Kosten auslöst und zum Teil auch für Familien, für unglaubliches Leid, weil schwerst behinderte Kinder zurückbleiben, weil man so früh sie im Grunde noch am Leben erhalten kann. Ich finde, wenn wir nur reden von den Kosten am Ende des Lebens und nie über das, was so totgeschrieben wird am Anfang des Lebens, werden wir der Diskussion auch nicht ganz gerecht.
Ja, ich glaube, das ist sehr ein guter Punkt, wo auch tatsächlich vorhanden ist. Also da investiert man einen Haufen Mittel und versucht, so extrem weit zu gehen, wie man sich das vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren nie hätte können vorstellen, Herr Stocker.
Ja, das ist halt wahrscheinlich die Kehrseite auch von der Medaille von der Medizin, oder? Es ist ein akademischer Beruf und ich glaube, der Fortschritt letzten Endes ist irgendwo abhängig davon, dass man effektiv an Grenzen hergeht. Und viele Sachen sind entwickelt worden, weil man an Grenzen gegangen ist oder zum Teil auch über Grenzen rausgegangen ist. Ein anderes Problem ist, dass die Mediziner, natürlich, das ist ein relativ kompetitives Völkchen, wo, denke ich, der Ehrgeiz eine ziemlich grosse Rolle spielt. Und gerade das mit den Frühgeburten, oder, das ist schon ein Thema, das einem insofern Sorgen macht, als dort effektiv zum Teil einfach darum geht, wie weit kann man effektiv gehen, dass das noch funktioniert. Und eben funktionieren ist eine sehr relative Geschichte, weil man natürlich unter Umständen Situationen herbeiführt, die unendliches Leid verursachen bei den Angehörigen, wo nachher das Kind irgendwo mittragen müssen. Und dann vergisst man auch noch, dass die Eltern irgendwann einmal sterben. Möglicherweise dann schlussendlich, bevor das Kind stirbt. Dann ist nochmal eine ganz andere Situation.
Aber wie ist denn das eigentlich? Tönt das die Eltern oder tönt das die Ärzte entscheiden, eben, ob man so ein Frühchen jetzt auf die Welt bringt oder ob man es einfach sterben lässt? Oder wie ist das eigentlich dort geregelt?
Ja, bei den Kindern ist es natürlich so, dass die Eltern eigentlich quasi den Autonomieanspruch erfüllen vom Kind, wo man sagt, das ist nicht urteilsfähig, das kann über das nicht urteilen. Die Situation ist dort noch anders. Bei der Erwachsenenmedizin sind die Angehörigen sind Ratgeber, wo es eigentlich darum geht, mit ihnen herauszufinden, was der mutmaßliche Wille des Patienten ist. In der Kindermedizin ist das anders. Dort sind die Angehörigen quasi die rechtlichen Vertreter des Kindes. Und im Prinzip eigentlich die, die darüber bestimmen, welche Therapien durchgeführt werden sollen und welche das nicht durchgeführt werden
sollen. Das heisst, die Eltern können verlangen, dass die Ärzte das alles auch machen, was möglich ist.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der auch von den Ärzten in der Regel missverstanden wird. Vom Gesetz her ist es so, dass Angehörige Patienten dass die ein Abwehrrecht haben. Also was sie können sagen, ich will das nicht. Was sie grundsätzlich nicht können, sind Sachen einfordern, wo man einfach nach allem Ermessen und Wissen in der Medizin muss sagen, das ist eine Therapie, die dem Patienten nichts bringt. Das sind extrem schwierige Diskussionen. Und es sind eben leider Diskussionen, die dann zum Teil gescheucht werden von den Ärzten, um sie zu führen. Es sind harte Diskussionen, wo man am Schluss in Einzelfällen am Punkt herkommt und muss sagen, schauen Sie, wir verstehen grundsätzlich das alles, wir wissen, dass Sie das möchten, wir machen es trotzdem nicht, weil es einfach medizinisch nicht mehr zu rechtfertigen
ist. Man muss vielleicht auch illustrieren, was das heisst. Oder das heisst, dass ein Kind vielleicht mehrmals muss operiert werden mit schweren Operationen, dass es vielleicht nur eine Lebenserwartung hat bis 20 und dass kein schönes Leben ist bis 20. Also das sind Sachen, wo man eigentlich zu wenig kennt auch, oder? Das ist sehr real.
Ja. Und das ist also aber schwer zu natürlich auch die Beeinträchtigungen der Hirnfunktion. Oder? Das ist etwas, wo bei diesen Frühgeburten halt eines der grossen Risiken darstellt. Also, dass am Schluss zwar der Körper relativ vernünftig funktioniert unter Umständen, aber die Hirnfunktion so beeinträchtigt ist, dass ein selbstständiges Leben nicht möglich ist. Oder?
Also vielleicht noch nicht. Grundsätzlich muss ja eine Leistung in der Grundversicherung zweckmäßig wirksam und auch wirtschaftlich sein. Also alles, was der Arzt macht, unterliegt eigentlich dieser Regelung. Und Frühgeburten sind interessant. Es gibt Richtlinien, die tatsächlich das auch adressieren, inklusive Kosten, die man investiert. Und im Durchschnitt kann man jetzt nicht sagen, dass die Versorgung zu teuer ist. Sie ist sehr teuer. Aber die Frühgeburten haben natürlich noch ein langes Leben vor sich. Und nicht jede Frühgeburt, wenn sie intensiv behandelt wird, hat nachher eine Beeinträchtigung. Also das Kosten-Nutzen-Verhältnis ökonomisch ausgedrückt, ist relativ gut im Durchschnitt von der Frühgeburten. Wenn sie die 23., 22. Schwangerschaftswoche kommen, dann wird's schwierig. Es ist interessant, wir müssen über den Lebensanfang wie über das Lebensende reden. Aber der Unterschied ist, am Lebensende haben wir noch 2-3 Jahre vor uns. Und am Anfang des Lebens ist eine Lebenserwartung bei den Frauen bei 82 Jahren, bei den Männern bei 80, 81 Jahren. Also das macht nochmal einen grossen Unterschied aus.
Also ich möchte da nicht missverstanden werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man frühe Geburten behandelt. Ja. Eben, es ist die Frage vom Mass. Es ist die Frage, wie weit dass man dort geht. Wie früh geboren darf es früh geboren sein, damit man alle Behandlungsmöglichkeiten ausschöpft. Und was man natürlich sehen muss, ich meine, auch wenn das dann wenige Fälle sind, sie sagen, die haben ein langes Leben vor sich. Das ist richtig, ja. Die haben ein langes Leben. Jetzt die speziellen Fälle haben unter Umständen ein sehr langes Leben vor sich mit der schwersten Beeinträchtigung. Das ist auch etwas, wo man irgendwo muss. Das Leben selber oder die Lebensdauer selber ist ja nicht das absolute Maß. Und ich denke, gerade wenn man in einem Gebiet tätig ist, wie ich tätig bin, muss man sagen, dass der Tod nicht immer die schlechteste Alternative ist.
Genau. Früher hat ja, das wissen Sie besser als ich, hat man nach Hippokrates gesagt, man müsse Leben retten als Arzt. Und heute sagt man natürlich schon, unter den Punkten, die aufgeführt waren, kommt zuerst nicht schaden. Mhm. Und das hat mir ein Neurochirurg gesagt. Jeden Tag, wenn er operiert, muss er sich als erstes vergegenwärtigen. Was bedeutet das? Nicht schaden. Weil ein Schicksal wendet sich beim Neurochirurg und beim Patienten täglich von so auf so. Und wenn man da nur sich überlegt, was mache ich, dass der Patient überlebt, ist es eine andere Optik, als wenn man sagt, nicht schaden. Was bedeutet das langfristig für einen Patienten, wenn ich ihn jetzt noch operiere? Und im speziellen Fall von meinem Vater, er hatte keine Patientenverfügung vor 25 Jahren. Mhm. Weil sonst hätte er den Fall, der ihm passiert ist, sicher versucht auszuschliessen. Und darum kommt man heute eben mehr drauf, nicht nur Leben zu retten, sondern nicht schaden. Und ich glaube, das ist für einen Arzt manchmal unglaublich schwer, das zu beurteilen und am Schluss des Tages das der Familie noch zu übermitteln. Was bedeutet das dann auf die Länge? Wenn der Mensch jetzt gerettet wird, was bedeutet es im Alltag, wenn man schwerst behindert wird? Wo sind die moralisch-ethischen Grenzen, wo man das möchte durchziehen etc. pp. Und darum ist das eben nicht so einfach. Auch für den Arzt ist es nicht so einfach. Und darum plädiere ich ja dafür, dass wir als einzelne Individuen in der Familie uns viel, viel mehr versuchen, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Ja, hast du
ja. Das ist eines von diesen vier, das sind ja vier bioethische Prinzipien, oder?
Genau.
Das
bioethische Prinzipien.
Das erste ist eben Gutes tun. Das zweite ist nicht schaden. Und das dritte ist die Autonomie. Also, dass man dem Patienten attestiert, dass er eben autonom ist und auch damit seine Entscheidungen fällen kann. Und das vierte ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Also, dass wir im Prinzip alle Patienten eigentlich nach gleichen Kriterien behandeln sollten, unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse und so weiter. Und die bioethischen Prinzipien, die sind, in der Ethik spielen die eine sehr grosse Rolle. Also, es sind sehr viele Sachen heute, die wir versuchen, zum Beispiel auch, wenn wir Gesprächsrunden machen, wo es um Entscheidungsfindungen geht bei Patienten, dann werden die vier bioethischen Prinzipien, die schauen wir einzeln an. Also ist da, wenn wir jetzt weiterfahren mit der Therapie, ist das nicht viel mehr Schaden, als eben effektiv Gutes zu tun. Und das ist eine Abwägung, die man am Schluss machen muss, oder?
Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, Herr Felder. Ich würde Sie gerne fragen, so für eine Art Bilanz. Wo sehen Sie Möglichkeiten, um das zu ändern, um das zu verbessern, dort, wo Sie sagen, läuft es eigentlich in eine falsche Richtung oder nicht in eine gute Richtung?
Ich sehe einfach nach vorne die Herausforderung, dass die Gesundheitsausgaben weiter werden steigen, weil wir wirklich einen grossen technischen Fortschritt haben. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Aber wir kommen einfach mit dem Sozialsystem in eine schwierige Situation und jetzt abgesehen von den individuellen Entscheidungen am Lebensende ist das für mich die grösste Herausforderung, dass wir stärker einfach eine Basisversicherung machen für die Bevölkerung und dass zusätzliche Sachen über die Zusatzversicherung müssen abgeschlossen werden. Also das ist mir in dem Zusammenhang eigentlich das Wichtigste, wo in den nächsten Jahren ansteht. Also nicht im nächsten zwei Jahren, aber die nächsten 15, 20 Jahre sind das grosse Herausforderungen.
Das heisst nachher konkreter, also dass solche Sachen wie jetzt zum Beispiel eine Frühgeburt nachher nicht mehr von der Allgemeinheit bezahlt werden?
Ja, also wir haben die Versicherung vor 20 Jahren eingeführt. Alles, was heute möglich ist, ist zu 97% dort drin. Und das geht aber irgendwie nicht mehr in 20 Jahren. Also in 20 Jahren müssen wir vielleicht 75% von dem, was medizintechnisch möglich ist, können wir in dieser Basisversicherung lassen. Und das steht auch nicht zur Verfügung. Und die restlichen 30%, 40% müssen über die Zusatzversicherung abgedeckt werden. Nicht die Prämien, die zahlen ja nur ein Drittel vom ganzen Kuchen. Es ist ja noch sehr viel Steuergeld in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das wächst alles auf und wächst stärker als das Lohneinkommen, als die Wertschöpfung. Und insofern ist es politisch wirklich eine grosse Herausforderung.
Ja, Markus Somm, ich will Ihnen das letzte Wort geben. Ich bin fast ein bisschen überrascht gewesen, dass Sie gesagt haben, unser Gesundheitswesen hat wenig Zeug von Sozialismus.
Ja, nein, also Doris Fiala hat darauf hingewiesen, dass die Hälfte wird eigentlich schon mehr oder weniger nach sozialistischer Manier finanziert. Nein, ich finde, ich wollte eigentlich eher betonen, ja, wir müssen in die andere Richtung und stoppen.
Also in die Richtung auch vom Herrn Fehler.
Ja, natürlich. Das ist alles, was wir sozialisieren, tut natürlich die Kosten viel stärker treiben, als wenn wir selber die Verantwortung übernehmen für unsere Gesundheit, auch finanziell. Nicht nur finanziell, ethisch, in jeder Beziehung. Und ich tue überall für das Gleiche plädieren. Die Familien sollen selber entscheiden. Das würde aber auch finanziell eben Sinn machen, dass wir irgendwo mehr selber zahlen müssen. Und dann kann man, und ich finde, meine, der medizinische Fortschritt geht weiter, aber wir sind ja eigentlich alle zufrieden mit den 97%, die heute schon möglich sind, ist ja eigentlich schon gut. Und wenn das in 20 Jahren nur noch 75% ist, können wir doch mit dem leben. Und es würden alle Anreize wegnehmen, dass man eben einfach Kosten treibt, ohne dass man sich Gedanken macht. Oder?
Danke vielmals. Herzlichen Dank, Markus Somm. Sehr herzlichen Dank, Herr Professor Stocker, dass Sie in der Sendung sind. Der Doris Fiala, auch mit dem persönlichen Hintergrund, und Ihnen, Stefan Felder, als Gesundheitsökonom, der das aus ökonomischer Sicht anschaut. Herzlichen Dank fürs Interesse. Das ist es. Das sind die Standpunkte von der Sonntagszeitung. Wir kommen wieder in 4 Wochen. Bis dann kommen unsere Kollegen wöchentlich. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.